Drehscheibe Ephesus. Eine biblische Fallstudie für eine rasante Bewegung. Diese Website heißt jesusbewegung.net. Damit meinen wir Gemeindegründungsbewegungen, Jüngerschaftsbewegungen, Bewegungen, in denen Menschen zu Jüngern Jesu gemacht werden. Woher haben wir diese Idee? Wir hörten immer wieder von solchen Phänomenen in China, Indien, Afrika und Lateinamerika. Wir lernten Missionare kennen, die selber erlebt hatten, wie sich Bewegungen von Jesus-Nachfolgern vervielfältigten. Und immer mehr entdeckten wir solche Bewegungen nicht nur in der Kirchen- bzw. Missionsgeschichte, sondern im Wesen des Christentums selbst. Jesus hat nicht eine Kirche oder Gemeinde gegründet, sondern eine Bewegung ins Leben gerufen. Die Grundsätze dazu sind im Neuen Testament deutlich erkennbar, doch über die Jahrhunderte vor allem in der westlichen Kirche weithin in Vergessenheit geraten. Kirche wurde zur Institution mit jeder Menge Strukturen und Theologien, die Bewegungen verkrusten lassen. Dabei lassen sich solche Bewegungen schon im Neuen Testament erkennen. Die Entstehung und Entwicklung der Gemeinde in der antiken Megacity Ephesus und deren Einzugsgebiet ist ein Fallbeispiel für eine sehr rasch wachsende und sich multiplizierende missionarische Bewegung, die heute durchaus Modellcharakter haben kann. Erste Ausbreitung. In der Apostelgeschichte erzählt Lukas nicht nur von der ersten Gemeinde und ihrer Ausbreitung in den ersten 4 Jahrzehnten von Jerusalem bis Rom, sondern auch von einer rasant wachsenden Bewegung, die sich multipliziert. Lukas nennt gleich zu Beginn große Bekehrungszahlen von 3.000 und 5.000 Männern in Verbindung mit der Verkündigung der Apostel in Jerusalem. Im weiteren Verlauf spricht er von Scharen von Männern und Frauen und erwähnt, dass die Anzahl der Jünger sich sehr mehrte. Viele dieser Menschen werden jüdische Pilger vorwiegend aus dem vorderen Orient und östlichen Mittelmeerraum bis hin nach Rom gewesen sein, die anlässlich des Wochenfestes, Pfingsten, den Tempel besuchten. Ihren neu gefundenen Glauben an den Messias Jesus nahmen sie mit in ihre Heimat und bildeten in ihren Synagogen Keimzellen christlicher Gemeinden. Einen weiteren Schub erhielt die Bewegung durch Verfolgung und Zerstreuung im Zuge der Steinigung des Stephanus. Jesus' Nachfolger gelangten in den heutigen Libanon und nach Syrien und waren dabei missionarisch aktiv. Die nächsten großen Schritte in der Ausbreitung der christlichen Bewegung, wie sie Lukas ab Kapitel 13 beschreibt, sind untrennbar mit dem Apostel Paulus verbunden. Von Antiochia in Syrien aus, wo er zusammen mit Barnabas und anderen in der dortigen Gemeinde arbeitete, richtete sich sein Weg stetig nach Westen, weit über seine Heimat Tarsus in Anatolien hinaus. Zypern, die heutige Türkei, Griechenland und schließlich Italien und Rom waren Stationen seiner Reisen. Das Timotheus-Prinzip. Dabei haben wir möglicherweise einen Prediger und Evangelisten vor Augen, der von Stadt zu Stadt zog und vor mehr oder weniger großen Menschenansammlungen das Evangelium predigte, quasi eine Art Billy Graham des ersten Jahrhunderts. Er selber schreibt um 57 nach Christus, dass er von Jerusalem bis nach Illyricum, heutiges Kroatien, das Evangelium völlig verkündet habe. Römer 15, Vers 19, und in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, Römer 15, 23. Das klingt recht vollmundig nach einem Apostel auf der großen Bühne der Weltmission mit großem Publikum. Ein genaueres Lesen der Apostelgeschichte zeigt ein differenzierteres Bild. Paulus' Vorgehensweise veränderte und entwickelte sich im Laufe der Jahre seines Dienstes und erreichte einen Höhepunkt in den 3 Jahren seiner Arbeit in Ephesus. Im Timotheusbrief, der weithin den Charakter eines persönlichen Vermächtnisses des Apostels an seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus trägt, blickt Paulus immer wieder einmal zurück auf den gemeinsamen Dienst in Ephesus. So auch in Kapitel 2, Vers 2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Timotheus sollte also das, was er von Paulus in einer bestimmten Weise, nämlich zusammen mit vielen anderen Zeugen erlebt hatte, in derselben Weise weitergeben. So würde geistliche Vermehrung, exponentielles Wachstum, eine Multiplikationsbewegung eintreten. Michael T. Cooper bezieht das in seiner Untersuchung der missionarischen Bewegung in Ephesus konkret auf diese Situation. Zitat: Paulus steht für einen Jünger der ersten Generation, G1, der beständig weitere Menschen zu Jüngern macht, von denen einer Timotheus war, G2. In Ephesus hatte Paulus mindestens 8 weitere Jünger, deren Namen er nennt, G2, und die wahrscheinlich auf dieselbe Weise multiplikativ arbeiteten, wie er es Timotheus sagt. Von diesen G2-Jüngern erwartete er, dass sie weitere Jünger ausbilden, G3, die wiederum noch mehr Menschen zu Jüngern machen, G4. Es geht also nicht einfach darum, Menschen zu gewinnen, die Christen werden, sondern darum, die Anzahl der Christen zu vervielfältigen, die Jüngermacher sind. Jünger, die ständig dabei sind, nach und nach weitere Jünger zu machen. Zitat Ende. Ein solches exponentielles Wachstum könnte ohne weiteres zu einigen tausend Jesus-Nachfolgern in Ephesus und der weiteren Umgebung innerhalb der 3 Jahre von Paulus Dienst geführt haben. Paulus betont an mehreren Stellen in seinen Briefen, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, Vers 8 und Römer 1, Vers 8 oder Philippa 1, Vers 5, dass sich das Evangelium gar nicht so sehr durch seine eigene Verkündigung verbreitete, sondern vielmehr auch durch ganz normale Leute in ihrem Alltag, Menschen, die von Jesus nicht schweigen konnten und das verbunden mit einem glaubwürdigen Leben. Mehr als Mathematik. Im Grunde ist das Prinzip der Multiplikation in 2. Timotheus 2, Vers 2 nichts anderes als die konkrete Umsetzung wesentlicher Aspekte im Missionsbefehl Jesu. Machet die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Matthäus 18, 19 bis 20. Menschen werden Jünger, die dann auch ihrerseits dem Folge leisten, was Jesus sagt, und andere zu Jüngern machen. Stellen wir uns einen begnadeten Evangelisten vor, der Tag für Tag 1000 Menschen zu Jesus führt. 365.000 pro Jahr. Vergleichen wir ihn mit einem Jesus-Nachfolger, der in einem Jahr einen anderen zu Jesus führt und ihm auf den ersten Schritten der Nachfolge Jesu hilft. Vor allem zeigt er dem jungen Christen, wie er selbst andere zu Jesus führen und auch zu Jüngern machen kann. Nach einem Jahr sind sie also erst zu zweit. Es geht alles sehr langsam. Doch alles verdoppelt sich. Im zweiten Jahr machen sich beide auf und gewinnen 2 weitere Menschen. Im dritten Jahr sind es insgesamt schon 8. Würde die Verdoppelung so weitergehen, hätten die Jüngermacher nach 19 Jahren den Evangelisten zahlenmäßig überrundet. Selbstverständlich sind beide Beispiele zunächst nur reine Mathematik und es gibt jede Menge Gründe, warum es in Wirklichkeit nicht so funktioniert. Lebendige Menschen mit freien Entscheidungen lassen sich nicht in ein Schema pressen. Doch wie wäre es, wenn wir wenigstens 2 Dinge konsequenter als bisher verfolgen würden? Erstens, auf jede Weise, die uns möglich ist, Jesus und das Evangelium bekannt zu machen, also reichlich aussäen, um wenigstens einige zu Jesus führen zu können. Zweitens, jedem Jesus-Nachfolger, den wir erreichen können, in der Jüngerschaft zu helfen, damit er seinerseits andere zu Jüngern machen kann. Wie Paulus weitermachte. Doch nun zurück nach Ephesus, einer Hafenstadt und Provinzhauptstadt mit geschätzten 51.000 Einwohnern. Alles begann sozusagen bei Null mit Paulus, Priscilla und Aquila, als sie im Spätsommer des Jahres 51 nach Christus von Korinth nach Ephesus kamen. Wie wir es von ihm kennen, führte Paulus erster Weg in eine Synagoge, wo er sich mit den Juden unterredete. Apostelgeschichte 18, Vers 19. Hier konnte er damit rechnen, geistlich offene Menschen zu finden, die ihren Messias erwarteten. Die Resonanz war sehr positiv. Man bat ihn, länger zu bleiben. Paulus zog es jedoch weiter nach Antiochia und er überließ die Verantwortung für diese aufblühende Missionsarbeit Priscilla und Aquila, einem erfahrenen und von ihm während der gemeinsamen Arbeit in Korinth geprägten Ehepaar, dem er vertrauen konnte. Offenbar kamen in den folgenden Monaten innerhalb der jüdischen Synagoge nicht wenige Menschen zum Glauben an Jesus. In Verbindung mit Apollos, der einige Zeit in Ephesus mit Priscilla und Aquila verbracht hatte, ist von den Brüdern in Ephesus die Rede, die den Jüngern in Achaia, wahrscheinlich Korinth, ein Empfehlungsschreiben schickten, Apostelgeschichte 19, Vers 27. Brüder ist im Neuen Testament ein Begriff, der eine bestimmte Gruppe von Christen, Männer und Frauen, bezeichnet. Die Anzahl kennen wir nicht, doch offensichtlich waren sie die ersten Jesus-Nachfolger in Ephesus, eine Frucht der Arbeit von Paulus, Priscilla und Aquila in der Synagoge. Und offenbar waren diese Brüder den Jüngern in Korinth schon bekannt. Nach beinahe einem Jahr kam Paulus im Frühjahr und Sommer 52 nach Christus zurück nach Ephesus und machte dort weiter, wo er aufgehört hatte, in der jüdischen Gemeinde. Er fand zunächst 12 Männer, die sozusagen auf halbem Wege zu Jesus stecken geblieben waren. Sie kannten nur die Botschaft und die Taufe Johannes des Täufers und die er zum vollen Verständnis von Jesus und dem Heiligen Geist führte. Dann heißt es, in den nächsten 3 Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge und konnte dort frei und offen sprechen. Er diskutierte mit den Juden über das Reich Gottes und überzeugte sie. Doch einige von ihnen verschlossen sich der Botschaft und waren nicht bereit, sich ihr zu unterstellen. Als sie dann den Weg des Glaubens vor der ganzen Versammlung verspotteten, trennte sich Paulus von ihnen. Er brachte auch die Jünger dazu, sich von der Synagoge zu lösen, und sprach von nun an täglich im Lehrsaal des Tyrannus. Das tat er 2 Jahre lang, so dass im Laufe der Zeit die gesamte Bevölkerung der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Apostelgeschichte 19, 8-10. Multiplikationsbewegung. Diese Geschichte der Ausbreitung von einer überschaubaren Anzahl von Synagogenbesuchern hin zur Bevölkerung der ganzen römischen Provinz kann wohl nur durch eine Multiplikationsbewegung erklärt werden. Paulus selbst beschreibt es so: Der Herr hat mir die Tür für eine wirksame Arbeit geöffnet und es gibt auch hier eine Menge Gegner. 1. Korinther 16, Vers 9. Wie schon zuvor kam es zu einer Trennung von der Synagoge. Gerne hätten wir gewusst, wie viele Jesus-Nachfolger sich von der Synagoge lösten, doch es wird eine beträchtliche Zahl gewesen sein. Der Lehrsaal des Tyrannus, den er wohl in den freien Mittagsstunden nutzen konnte, war ein neutraler Ort, der wahrscheinlich der Bevölkerung einen leichteren Zugang zur Botschaft des Apostels verschaffte als die Synagoge. Einige Auswirkungen möchte ich kurz hervorheben. Zuerst einen missionsstrategischen Aspekt. Erstens Drehscheibe Ephesus. Wie konnte es geschehen, dass durch die Tätigkeit eines einzelnen Apostels eine ganze Provinz mit bedeutenden Städten und zehntausenden Einwohnern das Wort des Herrn hörte? Das umfasste Städte wie Kolossae, Laodicea und Hierapolis, wo Paulus nie gewesen war, sowie möglicherweise auch die Städte der Sendschreiben aus der Offenbarung. Es waren wohl Männer und Frauen wie Epaphras, der die Gemeinde in Kolossae gründete, die Paulus in Ephesus genauso ausbildete wie Timotheus und die das Gelernte auf dieselbe Weise weitergaben. Vielleicht wurden sie aus Ephesus in die Umgebung gesandt oder waren vorübergehend in der Provinzhauptstadt, als sie Paulus begegneten und als Jünger Jesu mit einem neuen Auftrag wieder zurückgingen in ihre Heimat. Von Anfang an funktionierte die missionarische Arbeit in Ephesus wie ein Hub, eine Art Drehscheibe für apostolische Mitarbeiter. Neben Paulus kamen Priscilla und Aquila aus Korinth, setzten entscheidende erste Impulse und schulten mit Apollos einen weiteren apostolisch begabten Mann, der zu ihnen stieß und dann weiterzog. Auch sie selber gingen später wieder zurück nach Rom, von wo sie ursprünglich gekommen waren. Epaphras wurde schon erwähnt und auch Timotheus hielt an der Seite von Paulus eine wesentliche Prägung. Aus dieser gemeinsamen Zeit blieb er wohl am längsten in Ephesus. Es ist bemerkenswert, wie diese Gemeindegründungsbewegung um Ephesus den Hintergrund für einen großen Teil der neutestamentlichen Literatur bildet. Den Epheserbrief als ein Rundschreiben an alle lokalen Gemeinden könnten wir so als die gemeinsame Vision einer missionarischen Bewegung verstehen. Der Kolosserbrief und der Brief an Philemon werfen weiteres Licht darauf. Wesentliche Erkenntnisse über die Entwicklung der Epheserbewegung von den Anfängen bis in spätere Jahre geben Abschnitte der Apostelgeschichte. Kapitel 18 bis 20, die beiden Briefe an Timotheus sowie die Sendschreiben der Offenbarung. Auch die Johannesbriefe gehören in das Umfeld der kleinasiatischen Gemeinden um Ephesus. Aus keiner anderen Gemeinde neutestamentlicher Zeit ist eine vergleichbare Fülle von Literatur hervorgegangen. Das unterstreicht die Bedeutung von Ephesus und gibt uns tiefe Einblicke in die Kämpfe und Probleme dieser Bewegung, insbesondere in den späteren Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts. Außerdem lässt uns das realistisch und wachsam sein in geistlichen Aufbrüchen, die wir in unserer Zeit erleben. Zweitens, Jesus im Stadtgespräch. Weitere Auswirkungen stehen in Verbindung mit Zeichen und Wundern durch Paulus. Von Heilungen und Dämonenaustreibungen ist die Rede, Apostelgeschichte 19, 11-12. Nach einem Eklat um eine versuchte Dämonenaustreibung durch Trittbrettfahrer bemerkt Lukas: Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden von Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Apostelgeschichte 19, Vers 17. Jesus wird offenbar zum Stadtgespräch. Drittens, Abkehr von Altem. Weiterhin lesen wir von Zauberbüchern im Wert von 50.000 Silberdrachmen, die von denen verbrannt wurden, die sich bekehrt hatten. Wenn wir von einer Silberdrachme als Lohn eines Tagelöhners ausgehen, ergibt sich eine durchaus beachtliche Anzahl von Menschen, die zudem wahrscheinlich auch wohlhabend waren. Lukas kommentiert dies als Folge der Verkündigung. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Apostelgeschichte 19, Vers 20. Eine weitere Auswirkung zeigt sich zudem im Aufstand der Silberschmiede, die um ihren Umsatz besorgt waren, weil sich Menschen von ihren Götterkulten abwandten. Apostelgeschichte 19, 23 bis 28. In der Folge ergriff ein Aufruhr die gesamte Stadt, der Paulus und seine Mitarbeiter in Bedrängnis brachte. Kapitel 19, 29 bis 40. Das macht deutlich, wie viele Einwohner zum Glauben an Jesus gekommen waren und ihr altes Leben hinter sich gelassen hatten. Ein Erfahrungswert besagt, dass Christenverfolgung in der Regel dann einsetzt, wenn das Evangelium zu Auswirkungen auf die Gesellschaft führt. Und dafür setzt man einen christlichen Bevölkerungsanteil von knapp 10% an. Für Ephesus im ersten Jahrhundert wären das mindestens 5000 Menschen. In Ephesus nahm die Bewegung mit mindestens 3 apostolisch begabten Missionaren, die in die Stadt kamen, ihren Anfang. Paulus, Priscilla und Aquila. Viele Menschen wurden erreicht, eine ganze Reihe von ihnen wurde zu Mitstreitern, die selbst weiterzogen und in anderen Städten neue Gemeinden starteten. Und es gibt keinen Grund, dass eine solche missionarische Bewegung, die sich vervielfältigte, nicht auch heutzutage geschehen kann. Dafür sind wir angetreten.